kann sich erinnern, ich bin fast überzeugt, dass sich jeder erinnern kann, über was ich letzte Woche gepredigt habe, der da war. Seht ihr, alle, ja, über die Frauen in der Gemeinde, Amen. Das war mir sowas von klar. Da kann sich jeder daran erinnern, über was der Herr gepredigt hat. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass man einfach eine gewisse Grundlage, theologische Grundlage, Glaubensgrundlage hat, einfach was die Geschlechter betrifft, auch in der Gemeinde. Weil das Christentum ist, habe ich es letzte Woche gesagt, und alles, was ich gesehen habe, bis jetzt in der Welt, wir zählen ja immer, in wie vielen Nationen wir waren. Und ich glaube, bei mir sind es jetzt schon knapp über 40 Nationen. Und alles, was ich gesehen habe, ist, Christentum ist die einzige, nennen wir es heute mal, Religion, wo die Frau nicht unterdrückt wird. Okay? Ich sage nicht, dass es schon immer so war. Okay? Wir hatten schon doofe Zeiten. Okay? Wir hatten schon richtig doofe Zeiten. Okay? Aber das Christentum heute, wie du es siehst, ist die Glaubensgesellschaft, wo die Frau die Möglichkeit hat, auszuleben, wozu sie berufen ist. Es gibt keine andere. Das heißt, unser Gott lässt die Frauen sein, wie sie sind. Unser Gott kann die Frauen benutzen, okay? Und du, ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichten erzählt habe, aber heute noch in Indien, im Nordosten von Indien, wenn der Mann stirbt, dann gibt es zwei Möglichkeiten für die Frau. Entweder sie flieht, sie wird lebendig begraben oder lebendig verbrannt, weil sie keinen Wert mehr hat. Und das ist sozusagen der schöne Buddhismus, weißt du, wo es alles um Frieden geht und all diese Sachen. So, und im Nahen Osten, in islamischen Regionen, da wissen wir selber, dass da Schwierigkeiten gibt, okay? Und im Christentum hat die Frau die Freiheit, ihren Glauben auszuleben und sich von Gott benutzen zu lassen, damit Gott sein Königreich ausbreitet. Amen. Das ist gigantisch. Und das ist eins meiner Herzensdinge, einfach, dass ich glaube, im Königreich gibt es Positionen, wo der Mann seine Position einnimmt, wo die Frau ihre Position einnimmt, aber im Königreich, das ist mir so eine Herzensangelegenheit, dass die Frauen zu dem benutzt werden, was Gott für sie hat. Amen. Halleluja. So, wenn du, lass mich einen Witz erzählen, okay, weil es schreiben immer weniger Leute schreiben Dinge auf, okay, und ich glaube, das Aufschreiben eines der wichtigsten Sachen ist, um sich Dinge zurückzuholen. Okay, das ist unheimlich wichtig, dass wir Dinge aufschreiben. Und ich glaube, dass wir dahin wieder kommen müssen, dass wir Dinge wieder aufschreiben. Okay, und dass wir in der Woche uns anschauen, hey, was haben wir da mitbekommen? Was wurde uns erzählt und so weiter? Ihr seht mich, wenn die Ise predigt, ich bin ständig am Tippen. Und das ist das, was ich mir dann für die Woche durchlese. Warum? Weil ich glaube, das ist die Salbung, die auf dieser Botschaft auch für die Woche liegt. Es war ein älteres Ehepaar und das ältere Ehepaar hat gemerkt, die fangen an, Sachen zu vergessen. Und sind dann zum Arzt gegangen und haben gesagt, hey Doktor, wir merken einfach, wir sind schon ein bisschen älter und wir merken, wir vergessen langsam Dinge und so weiter. Hast du irgendwie einen Tipp, was man da machen kann? Und der Arzt hat gesagt, weißt du was, wisst ihr was, am besten wäre es doch so, wenn damit ihr Dinge nicht vergesst, fangt an, Dinge aufzuschreiben. Und verlasst euch nicht immer nur darauf, dass ihr denkt, was ihr im Moment hört, dass ihr das auch wirklich auch später euch daran erinnert. Deswegen schreibt euch die Dinge auf. Und die haben gesagt, okay, hey, das werden wir auf jeden Fall machen. Das klingt plausibel. Sind nach Hause gekommen und die Frau nach ein paar Tagen sagt zum Mann, hey, ich hätte voll Lust auf Eis. Und der Mann sagt, okay, ich bring dir ein Eis. Willst du dir nicht aufschreiben, dass ich ein Eis will? Nee, ich kann mir das merken. Dann sagt er, ja, ich hätte gern Eis und zwar mit Sahne drauf. Und er so, okay, ich bring dir Eis mit Sahne. Ja, willst du dir das nicht aufschreiben? Vielleicht vergisst du es. Nein, ich kann mir das merken. Sagt er, und ich will Eis mit Sahne und dann hätte ich gerne Kirsche oben drauf. Und er so, das kann ich mir auf jeden Fall. Und sie so, willst du dir das nicht aufschreiben? Und sie, der, nein, ich kann mir das auf jeden Fall merken. Eis mit Sahne und eine Kirsche drauf. Sagt sie, alles klar. Er geht in die Küche, nach einer Zeit, 15 Minuten vergehen, 20 Minuten vergehen, 30 Minuten vergehen. Er kommt doch immer nicht aus der Küche. Irgendwann kommt er aus der Küche und bringt ihr Bacon, wie heißt Bacon? Bringt ihr Speck und Eier mit. Und sie so, und wo ist der Toast? Ha 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 Deswegen, es ist wichtig, dass wir Dinge aufschreiben, okay? Auch wenn wir manchmal denken, hey, es ist überhaupt nicht wichtig und so weiter. Aber hey, diese sagt, ich bin brainy, also ich habe so von Gott ein Hirn bekommen, wie wir alle. Aber auch ich merke, hey, irgendwann mal sind so viele Sachen in meinem Kopf und so weiter. Es ist sehr schwierig, sich Dinge zu merken. Deswegen bin ich sehr viel am Tippen und Aufschreiben. Ich habe lauter getipptes Zeug, wenn ihr meine Dokumente durchschaut. Halleluja. Aber ich finde immer alles. Amen. Lasst uns weitermachen. Und zwar lasst uns gehen zum 1. Korinther 11. Heute werden wir übers Abendmahl sprechen. Okay? Abendmahl, ich weiß ja, das, wenn ich allein nur Blut Jesu hör, bewirkt das irgendwie in mir was. Und ich habe schon so oft gesagt, dass ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß, ich habe nicht die volle Offenbarung von all dem, wie auch. Aber allein wenn ich das höre, allein das Blut Jesu, bewirkt es irgendetwas in meinem Geist. Und ich weiß, dass da ist so viel Kraft, da ist so viel Macht, da ist so viel Leben drin. Und ich will mehr verstehen davon, aber ich will es auch viel mehr ausleben. 1. Korinther 11, Abvers 20. Und wieder ein längerer Abschnitt, weil wir uns im Korintherbrief sind, 11, 20 bis 34. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrnmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Das ist der 1. Korintherbrief und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in den letzten Wochen, wieso wir den Korintherbrief durchgehen ist, weil ich einfach aufzeigen möchte, was eigentlich Milch im Geist ist. 1. Korinther 3 spricht Paulus zu den Korinthern und sagt zu ihnen: Hey, als ich damals bei euch war, konnte ich euch nur geistliche Milch geben. Und jetzt, wie ich sehe, was ich von euch höre, kann ich euch nur Milch geben, noch immer nur Milch geben. Und das, was er hier aufschreibt, das ist eigentlich geistliche Milchnahrung. Okay, das ist kein Fleisch. All diese Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist kein Fleisch. Und schaut mal, weißt du, wir haben vielleicht manchmal so diese Vorstellung, wie die Gemeinden früher waren und so weiter, weißt du, weil wir sehen ja heute, wie die Welt ist und damals denken wir, hey, manchmal denken wir vielleicht, boah, damals, als der Heilige Geist gefallen ist, keine Ahnung, im Anfang des 20. Jahrhunderts, das war bestimmt eine Hammerzeit, okay? Oder manchmal denken wir vielleicht die Reformation, das war eine Hammerzeit. Oder, keine Ahnung, die Zeit der ersten Gemeinden, das war bestimmt die Hammerzeit. Aber hey, die hatten Riesenprobleme. Schaut mal, er sagt, hey, wenn ihr zum Abendmahl, zum Herrnmahl kommt, wenn ihr zusammenkommt, manche unter euch kommen betrunken. Alles klar? Okay. es ist sehr interessant, mit was für Dingen er sich beschäftigen müsste. musste. Er sagt, hey, eigentlich müsstet ihr schon eigentlich Fleisch zu essen bekommen, aber hey, da wo ihr noch seid, seid ihr noch immer an geistlicher Milch. Und alles, was er dann aufzeigt, ist, okay, hey, pass mal auf, wir müssen wieder zum ABC übergehen. Und hier geht es ums Abendmahl. Das Abendmahl ist gigantisch. Eins der Sachen, die ich glaube, wirklich, die ich glaube, und das ist mein Gebet, ist, dass jeder von uns, jeder, der Jesus nachfolgt mit seinem ganzen Herzen, jeder, der wirklich eingenommen werden will von Gott, ich glaube, dass wir uns öffnen müssen für eine Begegnung mit Gott. Das ist etwas, was ich wirklich glaube. Ich habe es euch schon oft gesagt, mein Gebet jeden Abend für Ben Naftali, jeden Abend ist mein Gebet für Ben Naftali Gott. Ich weiß, wir bringen ihm Dinge bei, aber Herr, ich bete, bereite ihn vor, dass er diese Begegnung mit dir hat, dass du sein Herz entfachst, dass es nie wieder erlischt für dich, sondern dass er seinen Weg und seinen Kampf und sein Rennen läuft und nicht nur beendet, sondern hervorragend beendet. Und das ist mein Vertrauen, das ich in Gott habe. Deswegen seht ihr mich immer sehr gechillt, auch mit dem Naftali umgehen, weil ich weiß, dass er meine Gebete hört. Ich weiß, dass ich und die Ise, wir haben so viel Autorität für unseren Sohn zu beten, wie niemand auf der Erde. Das ist das, was ich glaube. Wir als Eltern, wie uns wurde die Verwalterschaft über unserem Sohn gegeben. Ich glaube nicht, dass jemand mehr Autorität hat, als wir es haben für unser Kind. Und deswegen, das ist das, was wir beten. Und das ist dieses Vertrauen, das wir haben. Und trotzdem jeden Tag beten. Gott, er braucht eine Begegnung mit dir. Er wird nicht das ausleben, was ich mit dir begegnet habe. Ich kann ihm das weiterleiten und er kann daraus lernen. Aber das, was er mit dir erlebt, das muss authentisch sein. Das muss er mit dir haben. Es bringt nichts, wenn ich ihm all die Geschichten ständig erzähle und wie toll und was weiß ich, dass ich es selber erlebt habe, dass 3 Menschen von den Toten auferweckt worden sind, dass wir selber erlebt haben, was passiert. Das sind Geschichten für ihn. Aber schaut mal, wenn die Geschichten immer nur Geschichten bleiben und von Generation zu Generation als Geschichten weitergeleitet werden, irgendwann mal wird es zur Religion beziehungsweise irgendwann mal wird es lasch. Das sehen wir in der Bibel mit den Israeliten. Und trotzdem ist es wichtig, die Geschichten zu erzählen. Es ist wichtig, die Geschichten zu erzählen. Und eins dieser Sachen ist das Abendmahl. Jesus sagt, tu das zu meinem Gedächtnis. Paulus sagt, tu das zu seinem Gedächtnis. Was bedeutet, es ist wichtig, dass wir die Geschichte, das, was passiert ist, uns zusammenführen in unserem Kopf. Es ist unheimlich wichtig. Warum? Weil da eine Begegnung mit Gott drin ist. Und dieses führt euch macht dies zu meinem Gedächtnis. Was das bedeutet, ist, dass wir uns konzentrieren darauf und das, was Jesus getan hat, uns daran nicht nur erinnern, sondern dass es wirklich zu einem Teil von uns wird. So, ich will hier nicht irgendwie in irgendwelche Traditionen hineingehen und so weiter, weil ich weiß, dass es in christlichen Kreisen sehr viel Diskussion darüber gibt, wie man das Abendmahl nimmt und wie man es nicht nimmt. Okay? Ich habe bis jetzt, egal wo ich war, noch nie gesehen, dass es biblisch genommen wird. Okay? Und viele sagen, okay, es muss dieses Brot sein, es muss dieses Brot sein, es muss Traubensaft sein, es muss Wein sein. All diese Sachen, all diese Diskussionen kenne ich. Okay? Und einer sagt, okay, und wenn du dieses Brot nimmst, dann ist es richtig und so weiter. Aber lass mich eins sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass der Gemeinde es richtig genommen hat, wie es biblisch ist. So, was ich aber glaube ist, dass es aber auch nicht so wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die Art und Weise, wie man es nimmt, so wichtig ist. Weil ich glaube, sonst wäre es uns besser dargelegt worden. So, aber wie es biblisch genommen wird, ist vorm Essen. Wenn wir zusammenkommen und gemeinsam essen. Das ist wie biblisch das Abendmahl genommen wird. So, und er sagt zu ihr, hey, pass mal auf, aber wenn ihr zusammenkommt, kommt nicht hungrig, okay? Sondern wenn ihr Hunger habt, esst lieber zu Hause, weil sonst tut ihr das Abendmahl entehren. So, was man vielleicht nehmen wir es Tradition, machen kann, als Familie zum Beispiel, wenn du Mittagessen in der Familie hast, das wäre zum Beispiel, wie biblisch ein Abendmahl genommen würde. Dass du bevor das Essen da ist, nimmst du das Abendmahl, beziehungsweise nimmst du das Brot, teilst es, machst es zum Gedächtnis an Jesus, was er für uns getan hat. Wir gedenken seines Todes, ganz wichtig, da werden wir später drauf. Wir gedenken nicht seiner Auferstehung, wir gedenken seines Todes. Okay? Seines Todes. Und dann nimmst du den Traubensaft oder Wein, aber wenn du Wein nimmst, dann sollten die Kinder schon über 18 sein, okay? Ganz wichtig, weil sonst werden sie lustig. Und du brichst es und tust das. Okay? Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Nach dem Essen nochmal einen Kelch genommen. So, wenn wir es biblisch nehmen, dann ist es ein Ablauf, habe ich noch nie gesehen, dass es eine Gemeinde macht. Vielleicht ab und zu mal, weißt du, so an Passau oder sowas. Aber es ist nie eine Zeremonie gewesen, wo man Gemeinde hat, wo man dann möglicherweise wie in traditionellen Kirchen Eucharistiefeier macht und so weiter. Es war nie so gedacht. Okay? Sondern es geht immer um die Gemeinschaft. Um die Gemeinschaft. Es geht um die Gemeinschaft, dass wir als Brüder, als Geschwister in Gemeinschaft zusammenkommen und Einheit miteinander haben, wo wir gemeinsam anfangen, einander zu vergeben und zu vergessen, wo wir Bitterkeit und all diese Sachen loslassen. Warum? Wenn du Jesaja 53 siehst, siehst du all diese Sachen, was Jesus gemacht hat, weil das ist sein Tod. Siehst du, dass Bitterkeit, er sein Leben gegeben hat, dass Bitterkeit aus unserem Herzen herausgerissen wird. Und nicht nur Bitterkeit, sogar Rebellion. Wenn du dir die Worte, die hebräischen Worte dir durchgehst, siehst du, es geht um Heilung, es geht um Frieden, es geht um Bitterkeit, es geht um Vergebung, es geht um Rebellion. All das hat Jesus für uns, und er sagt, mach das zu meinem Gedächtnis des Todes. Das heißt, was ist das, wieso der Tod? Das ist ganz wichtig. Wieso sollen wir seines Todes gedenken? Schaut mal, im Hebräer 9, 15 bis 17. Und darum ist der Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Deswegen gedenken wir des Todes. Wir gedenken des Todes, nicht seiner Auferstehung, sondern wir gedenken des Todes, weil wenn er gestorben ist, bedeutet, dann hat er uns ein Erbe hinterlassen. Versteht ihr? Weil wenn wir sein Leben gedenken, heißt so, hier steht, wenn er lebt, dann können wir nicht bekommen. Deswegen sagt die Bibel, gedenkt seines Todes. Warum? Weil da, wo der Tod geschehen ist, da wird das Testament freigesetzt. Okay? Das bedeutet, da, wo er gestorben ist, bekommen diejenigen, die im Testament drinstehen, bekommen etwas, für was sie gar nicht gearbeitet haben. Deswegen erinnern wir uns an seinen Tod. Was bedeutet, okay, Jesus, du bist gestorben. Das bedeutet, du hast etwas freigesetzt für uns, was wir in Empfang nehmen. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen, dass das ist nicht nur etwas, das ist nicht nur eine Tradition, die wir tun, weil die Bibel sagt sogar, dass diejenigen, die es unwürdig gemacht haben, manche von ihnen sind in Schwachheiten, in Krankheiten und manche sind sogar entschlafen. Das bedeutet, das ist nicht nur ein Zeichen, das ist einfach nicht nur eine Tradition, lass uns mal Abendmahl nehmen, sondern da ist Kraft drin. Die Bibel sagt sogar, diejenigen, die es unwürdig zu sich nehmen, dass sie Gericht auf sich sprechen. Das ist krass. Das bedeutet, da ist so viel Kraft in diesem Abendmahl. Okay, und ich gehe jetzt nicht in die ganzen Traditionen hinein, ist es jetzt Transsubstantion oder Konsubstantion oder was auch immer. Darum, da will ich jetzt nicht hineingehen. Okay, aber lasst mich zwei Sachen von zwei Kirchenvätern mitteilen. Und zwar einmal von Thomas von Aquin. Obwohl Thomas von Aquin an Transsubstantion geglaubt hat, okay, aber im 13. Jahrhundert in seiner Summa Theologica, Band 3, Kapitel 74, dritter Artikel, beziehungsweise nachher im Kapitel 75, Artikel 1, steht, die Taufe ist also notwendig, um das geistige Leben anzufangen. Und dann sagt er, die Eucharistie, okay, wir nennen es Abendmahl, um es zu vollenden. Die Taufe ist notwendig, um das geistige Leben anzufangen. Das Abendmahl, um es zu vollenden. Und wir sagen, wow, voll krass. Aber sogar Jesus hat gesagt, wenn du mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkst, wirst du kein ewiges Leben haben. Das ist die Vollendung. Das bedeutet, das ist nicht irgendetwas, eine kleine Tradition, sondern das hat so viel Kraft. Und wie oft sollen wir es nehmen? Keine Ahnung, steht nicht in der Bibel. Aber der Paulus sagt, so oft ihr es nehmt, soll es so geschehen. Das heißt, kannst du es zweimal am Tag nehmen? Ja. Kannst du es 5-mal am Tag nehmen? Ja. Kannst du es 1-mal im Monat nehmen? Ja. Aber die Bibel sagt, so oft ihr das tut, tut es zu seinem Gedächtnis. So, was bedeutet das? Wie oft soll ich es tun? Die Sache, was ich glaube, ist, hey, ich tue es so oft, dass dieser Glaube an seinen Tod, was er für mich freigesetzt hat, immer größer in mir wird. Das bedeutet, wenn ich merke, das schwindet in mir, tue ich es nicht oft genug. Weil das ist Kraft ist in dem. Es ist Kraft in dem, was er für uns getan hat. Das ist nicht etwas, hey, Brot und bisschen Weintraube und so weiter auspressen und so weiter und dann trinken wir das und haben eine schöne Zeit. Nein, da ist so viel Kraft drin, was Jesus freigesetzt hat. Und schaut mal, was Augustinus, einer meiner Glaubenshelden, gesagt hat. Dieses Fleisch und dieses Blut bedeutet nach dem Heilande die Gemeinschaft mit seinem Körper und mit seinen Gliedern. Und dieser Körper ist die Gemeinde in den vorher bestimmten und Berufenen, in den Gerechtfertigten und Verherrlichten, in den Heiligen und Gläubigen. Er sagt, in diesem Abendmahl kommt die Gemeinde erst richtig zusammen. In Gemeinschaft. Erst richtig zusammen in Gemeinschaft. Er sagt, der Leib Jesu ist dann richtig zusammengefügt. Das ist nicht eine Tradition oder einfach nur ein Sakrament. Da ist so viel Kraft dahinter. Da ist so viel Kraft da drin. Das ist etwas Lebendiges. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das war der ungerechtigste Austausch, den die Welt jemals gesehen hat und jemals sehen wird. Es gibt keinen ungerechteren Austausch. Eigentlich, wenn du jemanden siehst, so einen Austausch, der da passiert ist, was Jesus uns gegeben hat und was wir ihm dafür gegeben haben, das ist das Ungerechtigste, was die Welt jemals gesehen hat. Wenn du jemanden siehst, der so einen Austausch macht im Natürlichen, wirst du sagen, du bist so übers Ohr gehauen, das darfst du nicht machen. Aber Jesus aus seiner Liebe uns gegenüber hat diese Ungerechtigkeit empfangen und hat gesagt, ist mir egal, weil ich weiß, dass es notwendig ist für sie. Der ungerechtigste Austausch, den du jemals gesehen hast. Und das hat unser Gott für uns getan. Ich liebe Kaufen und Verkaufen, das wisst ihr. Und ich verstehe Ungerechtigkeit. Ich verstehe, wenn ich nicht den Preis für das bekomme, was es eigentlich wert ist. Der Preis, den er bekommen hat für das, was er wert war, ist mickrig, ist gar nichts. Wisst ihr, was der Preis war, was wir ihm gegeben haben für das, was er wert war? Wir haben ihm Sünde gegeben, wir haben ihm Krankheit gegeben, wir haben ihm Rebellion gegeben, wir haben ihm Streit gegeben, wir haben ihm Terror gegeben, wir haben ihm Angst gegeben, wir haben ihm all diese Sachen. Niemand würde sein Leben für sowas geben, aber unser Gott hat es getan. Weil da ein Austausch passiert ist. Augustinus weiter sagt, bis dass die Welt ihr Ende finden wird, ist da oben der Herr. Jedoch auch hier mit uns ist er, nämlich seine Wahrheit. Der Körper, der da auferstanden, kann nur an einem Orte sein. Seine Wahrheit aber ist überall verbreitet. Nicht also der wahrhaftige Leib Christi ist in diesem Sakramente, sondern dieses ist nur ein Zeichen, ein Sinnbild von ihm. So, ich glaube, er hat damit sozusagen die Transsubstantiation erstmal kaputt gemacht. Aber er sagt, dieser Leib, der auferstanden ist, der ist da oben. Und da bleibt er. Aber er als im Geiste ist überall mit uns. Und die Kraft wird trotzdem so freigesetzt. Johannes 6, 53 bis 57, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Warum? Weil wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Weil wir des Herrn mal feiern und zwar würdig. Da ist so viel Kraft dahinter. Lukas 22, 17 bis 20. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen, teilt ihn unter euch. Dieser Kelch wird unter uns geteilt. Was bedeutet, wir leben Bruderschaft aus. Wir leben Familie aus. Was bedeutet, wir teilen etwas auf. Wir sagen nicht, hey, das ist nur meins und meins, bleibt es für ewig. Nein, wir teilen es auf. Er sagt, teilt es unter euch auf. Ganz wichtig. Das ist christliches Leben. Wir teilen unter uns auf. Ich predige hier keinen Sozialismus, okay? Aber teilen bedeutet, dass wir uns gegenseitig ehren, achten und auf uns gegenseitig aufpassen. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Okay? Hier seht ihr nochmal einen Kelch. Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das ich für euch vergossen habe. Und die Bibel sagt, dass wir daran gedenken sollen, seines Todes. Warum seines Todes? Weil wenn wir wissen, dass er tot war, dann hat er etwas freigesetzt, ein Erbe für uns. Weil wenn gar kein Tod war, kann das Neue Testament nicht freigesetzt werden. Alles, was er uns geben wollte, hat er uns gegeben. Die Bibel sagt im Römer 8, dass wenn er uns seinen eigenen Sohn gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Schenken. Aber es ist so wichtig, das ist Glaube. Glaube wird freigesetzt am Abendmahl. Glaube wird freigesetzt, wenn wir dieses Brot zu uns nehmen und uns zu Gedanken führen, was für einen Tod er für uns gestorben ist. Und es zu uns nehmen, dann fängt in uns Glauben freigesetzt zu werden. Schaut mal, was er für uns alles getan hat. Der ungerechtigste Austausch, aber es ist ein Austausch, der da passiert ist. Jesus sagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Das erste Mal, ihr wisst, dass er an 7 Stellen hat er sein Blut vergossen. Das erste Mal, wo er sein Blut vergossen hat, war im Garten Gethsemane. Und das war, wisst ihr was, es gibt heute im Natürlichen, gibt es Zeugnisse darüber, wie Menschen Blut und Schweiß freigesetzt haben an ihrem Kopf. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Und die Wissenschaftler sagen, das kann nur passieren, wenn du den schlimmsten Terror und die schlimmste Qual erlebst, wo dein Körper es nicht mehr aushält. Da fangen an, die Kapillaren zu zerbrechen an deinem Gesicht. Und auf einmal, weil du so im Terror und so in Qual bist, dass es den Anschein macht, dass Blut und Schweiß zusammenfließen. Das ist das, was Jesus erlebt hat. Aber wieso hat es Jesus erlebt? Jesus musste das ja für sich gar nicht erleben. Jesus hat es für uns erlebt. Das bedeutet, der Austausch ist, dass er die Qual, die uns belastet, genommen hat. Die Qual und den Terror, der uns belastet, genommen hat. Das ist der Austausch, der passiert ist. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist das, an das wir uns erinnern. Gott, okay, hey, ich habe solche Ängste, ich habe solche Furcht, ich habe solche Qual, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, er hat den Austausch gemacht. Nimm das Blut, nimm den Leib, weil du weißt, dass er diesen Austausch gemacht hat. Deswegen sagt er, tu das zu meinem Gedächtnis, so oft ihr zusammenkommt. Und die Gemeinde hat es vorm Essen gemacht. Warum? Ich glaube, dass da wichtig ist. Für mich ist es wichtig, dass ich geregelte Abläufe habe, okay? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du, wenn du geregelte Abläufe hast, dass du Dinge weniger vergisst, okay? Das ist das, was ich glaube, aus Erfahrung. Okay, bei mir sind Sachen immer am selben Ort. Immer am selben Ort. Wenn die mal nicht am selben Ort sind, dann habe ich Qual. Na, Spaß. Dann geht es mir schlecht. Die sind immer am selben Ort. Meine Schlüssel sind immer am selben Ort. Mein Handy ist immer am selben Ort. Meine Schuhe immer am selben Ort. So, bei der Easy ist nicht so. Okay? Und ich sehe es, was für eine Qual das manchmal sein kann. Okay? Der Schlüssel ist hier und da und überall. Okay? Und dann ist immer, wo ist es? Okay, was ich dann gelernt habe, ist mit der Zeit einfach unterbewusst, nur wenn ich durch die Wohnung laufe, dann sehe ich Dinge, wo Dinge sind. Okay? Und die werden dann gespeichert bei mir. Und dann sagt sie, Schatz, hast du meine Turnschuhe gesehen? Ja, Schatz, der rechte ist unter unserem Bett im Schlafzimmer und der linke beim Benaftal im Zimmer, okay? Und das ist so, ein Automatismus ist bei mir passiert, okay? Und dass ich einfach mir Dinge merke. Das heißt, okay, ich sehe Isas Schlüssel in der Küche liegen, okay? Und dann ist es bei mir einfach gespeichert, dass er da ist. So, jetzt sehe ich die Ise, sehe ich die Ise sich anziehen und sie ist schon fertig und in meinem Unterbewusstsein ist, okay, sie braucht ihren Schlüssel. Das ist gar nicht, dass ich darüber nachdenke, sondern sie braucht ihren Schlüssel. So, was ich dann mache, ich laufe in die Küche, nimm den Schlüssel und dann sagt er, Schatz! Und ich mache so, ah ja, da ist er. Und, aber ich merke halt für mich, wie viel weniger Stress es ist. Okay, was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich zum Beispiel für die Nation bete. Wie bete ich für die Nation? Man vergisst einfach im Alltag, vergisst man Dinge, vergisst man zu beten, vergisst man das und das und das. Und am Ende des Tages, oh Gott, ich habe gar nicht an dich gedacht. Ey, was ich gemacht habe, ist immer nach dem Mittagessen, 14 Uhr, habe ich mir einen Alarm gestellt. Und da steht, für die Nation beten. Und so ist eine Gewohnheit in mein Leben hineingekommen, dass immer nach dem Mittagessen, wenn ich in meinem Büro bin, was ich mache, ich bete für Nation. Und so ist es ein Ablauf bei mir geworden, der sich einfach in eine Gewohnheit hineingekommen ist. Das ist und deswegen glaube ich, dass es unter anderem, wieso Jesus das Abendmahl, beziehungsweise Gott das Abendmahl so freigesetzt hat, dass wir es zum Essen nehmen. Okay, das kann zu einer Gewohnheit werden. Warum? Er will ja nicht, dass wir in Tradition verfallen. Er will ja gar keine Tradition, okay? Er will ja nicht, weil wir sehen, Tradition kann zu etwas werden, das so verkrustet ist, dass unsere Kinder damit nichts mehr zu tun haben wollen. Nein, wir wollen, dass es etwas Lebendiges ist. Wir wollen, dass wir Jesus erleben. Wir wollen eine Begegnung mit dem Allmächtigen haben in dieser. Wir wollen eine Begegnung mit Gott haben. Ich will ihn spüren mit allem, was ich habe, okay? Glaube ich, dass Gott emotional ist? Nein, ich glaube nicht das. Aber glaube ich, dass er Emotionen benutzt? Oh ja. Oh ja, ich brauche das. Ich brauche das, dass er meine Emotionen manchmal benutzt und mir manchmal so meine Emotionen, dass ich mit meinem ganzen Sein empfinde, boah, ey, der liebt mich so arg. Ich brauche das. Ist es mein tägliches Leben und mein Glaubensleben, an dem ich festhalte, an diese Emotionen? Nein, aber ich brauche das. Ich brauche das, dass ich manchmal auf einmal übermannt mich dieser Friede Gottes und ich, boah, schau, Mann, das ist so gut. Und es macht gar keinen Sinn. Aber das ist so gut. Ich brauche das. Brauche ich das für meinen Glauben? Nein, ich brauche das einfach, weil ich so bin. Er hat mich so geschaffen. Lebe ich dann emotionalen Glauben? Nein, aber er benutzt meine Emotionen. Er benutzt meine Emotionen. Das, wie meine Emotionen mich nach links und nach rechts winden, ist das, wie ich meinen Glauben auslebe. Nein. Ich lebe meinen Glauben nach diesen Prinzipien aus hier. Aber trotzdem brauche ich es, wo er mich einfach übermannt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seinem Frieden, mit seinem Glauben. Das brauche ich. Ich brauche das. Und das ist wichtig. Aber trachte ich nach dem, weil das die Essenz meines Glaubens ist? Nein. Die Essenz meines Glaubens ist, dass auch wenn ich ihn nicht sehe, ich an ihn glaube und trotzdem den Weg gehe. Aber trotzdem kommt er und übermannt mich manchmal mit diesen Sachen. Und manchmal, wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber egal, ich streite mich nicht mit ihm. Hey Gott, wenn du mich so berührst, Halleluja, danke Jesus. Der ungerechtigste Austausch, den die Welt jemals gesehen hat und jemals sehen wird, ist da passiert. Er, der es nicht würdig war, Qualen zu erleben, er hat Qual und Terror erlebt. Warum? Um es von uns zu nehmen. Diese Qual und dieser Terror war nicht Qual und Terror, den er hätte erleben müssen. Nein, das war der Qual und der Terror, den er für uns erlebt hat. Weil für sich selber hätte er nie ans Kreuz gehen müssen, müsst ihr euch mal vorstellen. Nie hätte er ans Kreuz gehen müssen für sich selber, weil er war perfekt. Er war perfekt, er hat nie gesündigt. In allem wurde er, wie wir genauso, Kuschner, versucht, aber er hat nicht einmal gesündigt. Für sich selber, nein. Das heißt, dieser Qual und dieser Terror hat er für uns, unsere Qual, unseren Terror hat er empfunden. Das nächste, er wurde verleumdet von Judas. Das bedeutet, auch wenn Freunde und Verwandte uns verlassen, er wird mich nicht verlassen. Er wird mich nicht verlassen. Das macht es so viel einfacher, wenn er sagt, okay, pass mal auf, wenn deine Familie nie gegen dich ist, egal, aber wenn du Vater und Mutter nicht hasst, kannst du mir nicht nachfolgen. Er sagt ja nicht, du sollst sie hassen. Er sagt nur, hey, im Verhältnis, wie sehr du mich liebst, ist das gar nichts. Deswegen folge mir nach. Wenn deine Eltern es nicht verstehen, wenn deine Familie es nicht versteht, folge mir nach. Weil das ist das, was ich ausgetauscht habe. Mich hat Judas verlassen, damit ich dir aufzeigen kann, dass ich dich niemals verlassen werde. Der nächste Austausch. Jesus wurde von den Sanhedrin angeklagt. Jesus war perfekt. Es gab nichts um Anklagen. Aber wieso hat er mit seinem Mund nichts gesagt? Wieso wurde er angeklagt? Wegen mir und wegen dir. Er stand dort für mich und für dich. Ich und du, wir können jeden Tag angeklagt werden. jeden Tag, wenn man sich allein meine Gedanken manchmal anschaut, meine Gefühle und meine Laziness, meine Faulheit, die ich manchmal an den Tag lege, my goodness, jeden Tag könnte man mich anklagen. Und Jesus, der nicht so war, wurde, stand da und man klagt ihn an und du willst nur schreien, aber er hat doch nichts gemacht. Aber er ruhig, sagt gar nichts. Warum? Weil er für uns da stand. Das nächste ist, Jesus wurde von Petrus verleugnet. Oh mein Gott, das ist Petrus. Weißt du, hey, Petrus ist so eine Marke. Ich so, wie kannst du ihn benutzen? Weißt du, jedes Mal, wenn Petrus etwas gemacht hat oder gesagt hat, war es falsch. Jedes Mal. Und einmal hat er was richtig gemacht. Pass mal auf, das ist so krass. Einmal hat er was richtig gemacht. Wer sagen die Menschen, wer ich bin? Okay, und manche sagen, du bist Johannes der Täufer, manche sagen, du bist Elia und so weiter. Aber was sagt ihr? Und er kommt und macht einmal was richtig und sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und einmal macht er es richtig und Jesus sagt, er hat es einmal richtig gemacht, aber es war gar nicht er, sondern es war der Vater im Himmel. Weiß ich mal so. Jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, war es falsch. Und einmal, wenn er es richtig macht, sagt Jesus, ah, das ist gar nicht von dir. Okay, Mann, schau mal, wie der sich gefühlt hat. Okay, aber genau dieser Petrus, genau den hat er benutzt. Weiß ich mal so, hey, 3,5 Jahre. Weiß ich mal so, 3,5 Jahre. Das ist ja nicht so, dass Jesus von denen weggehen konnte, okay? Der hat gesagt, folge mir nach. Die sind hinterhergetuckt. Ne? 3,5 Jahre mit Petrus umhergegangen. Weißt du, was ich meine? Der hat 3,5 Jahre den Petrus erlebt. Was hast du in ihm gesehen? Ich hab keine Ahnung. Okay, aber dieses Vertrauen, dieser Glaube, diese Liebe, die Petrus von ihm erlebt hat und gesehen hat, hat irgendwann mal das bewirkt, was Petrus geworden ist. Dass Petrus derjenige war, der auf einmal aufgestanden, der Muffe hatte. Weißt du, was ich meine? Petrus, große Klappe, oh, ich lasse nicht zu, dass du gekreuzigt wirst. Oh, nein. Petrus, als die dann kamen, weißt du, was Petrus macht? Nimmt Schwert, hackt es zu Ohr ab. Okay, Jesus, irgendwas hat er nicht verstanden, weißt Jesus nimmt das Ohr, tut es wieder zurück, römischen Soldaten. Okay, und dann Petrus, ich glaube, Petrus hat gar nichts mehr verstanden. Also irgendwie, weißt du, also, ja, wie, was, wieso, weshalb, warum und all diese Sachen. Und dann irgendwann mal, ihr wisst ja, als der Hahn anfängt zu krähen, oh nein. Und trotzdem genau diesen Petrus benutzt er. Weil für all das, was Petrus gemacht hat, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und Jesus gesagt hat, ich weiß, was du mir antun wirst, ich weiß, was du machen wirst, aber ich weiß auch, was für ein Potenzial in dir drinsteht. Und um dieses Potenzial freizusetzen, muss ich da ans Kreuz gehen. Die größte Ungerechtigkeit, der größte ungerechte Austausch, den jemals die Welt gesehen hat und gesehen wird, ist das, was am Kreuz passiert ist. Für mich und für dich. Und das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern das ist etwas, was wir jeden Tag erleben dürfen. Jeden Tag dieser Glaube, was Jesus für uns getan hat. Das nächste ist, Jesus wurde geschlagen und ausgepeitscht. All diese Sachen, die er leiden musste. Viele sagen, ja, das waren 40-1. 40-1, das war jüdische Tradition. Das Problem ist, es waren keine Juden, die ihn geschlagen haben. Es waren römische Soldaten. Es waren Gladiatoren. Die haben draufgeprescht, die haben nicht gezählt. Weil die haben dieses Gesetz nicht gehabt. Der Peitsche, mit dem Stock, pam, 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 für die war Jesus nichts wert. Die haben einfach nur draufgeschlagen. Denen war es egal, die wurden so ausgebildet, dass sie keine Emotionen für den empfinden, der da leidet. Die haben geschlagen, pam, 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 bis sie keine Lust mehr hatten. Vielleicht wurde er 60 Mal geschlagen, 70 Mal, 80 Mal, 100 Mal, ich weiß es nicht. Aber er wurde so geschlagen, dass sein ganzer Körper voll mit Blut war. Wenn ihr die Passionschristi gesehen habt, von Mel Gibson, ich glaube, das kommt zwar dahin, aber ich glaube, das ist nicht mal annähernd das, was Jesus wirklich erlebt hat. Die Bibel sagt, wieso hat er das gemacht? Wieso hat er nichts gemacht? Wieso hat er nicht auf einmal gesagt, ich bin aber unschuldig, bitte lasst mich. Wieso hat er das gemacht? Weil die Bibel sagt, wir haben Heilung durch seine Striemen. Er denkt an meine und deine Gesundheit und er leidet all das. Das ist Jesus. Wenn wir das Brot brechen und den Wein zu uns nehmen, gedenken wir all diese Sachen und setzen das frei, weil der Austausch passiert ist. Das nächste, Jesus wurde eine Dornenkrone, damit wurde er gekrönt. Habt ihr schon mal die Dornen gesehen? Die sind ungefähr so groß. Also das haben wir in Deutschland gar nicht. Weißt du, diese kleinen Dornen hier, so, oder Rosen und so weiter, die sind schon klar. Aber das sind diese, solche, die sind 5 bis 10 Zentimeter lang. Diese Dornen. Und jetzt pass mal auf, das ist nicht so passiert. Ah, Jesus, warte mal. Wir wollen nur nicht, dass es weh tut. So. Warum hat er das erlitten? Damit wir Frieden haben. Damit wir Frieden haben. Damit wir Freude haben. Ist das nicht krass? Das ist unser Gott. Und dann wurde er gekreuzigt. Er nahm das Kreuz auf sich. Er nahm das Ende auf sich, damit wir ein gutes Ende haben können. Er nahm die Schmach auf sich. Es gab keinen schlimmeren Tod als den. Und er nahm das auf sich, damit wir ein gutes Ende haben können. Aber Jesus, ich hätte gern ein tolles Auto. Aber Jesus, ich hätte gern ein tolles Motorrad. Aber Jesus, ich hätte gern tolle Schuhe. Deswegen sagt Jesus, schaut mal, was ich für euch getan habe. Wie können wir denken, dass alles, was er da am Kreuz getan hat, es nur darum ging, dass wir Luxus ausleben können? Hallo? Hallo? Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Was es in mir bewirkt, ist, wir haben das schon so oft gesagt, diese Herrnhuter, was sie gesagt haben, die ersten zwei Gläubigen, die sich in die Sklaverei verkauft haben, damit sie das Evangelium predigen. Was haben sie gesagt, als sie verabschiedet haben? Wie war das nochmal? Lasst Jesus Christus den Lohn empfangen, was das Lamm würdig ist. Das ist das, was sie gesagt haben. Und sie haben auf einmal in ihrem Herzen empfunden, wir wollen die Sklaven erreichen. Wir wollen die Sklaven erreichen. Und mit ihrem ganzen Sein, sie haben das gesehen, was Jesus getan hat. Und dieser Austausch, der da passiert ist, denken sie, okay, für die Sklaven ist er passiert, für all die Gefangenen. Aber wie kommt das Evangelium? Weil sie sind ja nichts mehr wert. Sie sind nichts wert. Aber Jesus ist nichts wert geworden, damit die ihn wert haben. Also lassen wir uns verkaufen. Ja, wir lassen uns verkaufen. Und zwei lassen sich verkaufen in die Sklaverei. Das bedeutet, sie haben abgeschlossen. Sie haben gesagt, wir bleiben da. Das bedeutet, wir lassen uns schlagen. Wir lassen uns beschimpfen, wir lassen uns bespucken, wir lassen all diese Sachen zu, damit das, was er getan hat, diejenigen, die nichts wert sind, erleben. Sie haben nicht gesagt, irgendwie wird Gott sie schon erreichen. Gott kann ihnen ja Träume und Visionen geben. Aber ich hätte gern ein neues Auto. Gott kann ihnen ja, weil Gott kann das, Gott kann alles. Nein, 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 nein. Das war das, wozu sie berufen waren, hat sie so übermannt, weil sie jeden Tag in Herrnhut zusammen das Brot gebrochen haben, diesen Austausch gesehen haben und Gott sie berühren konnte und ihnen sagen konnte, das sind Sklaven, die sind nichts wert, die werden nie davon hören. Und sie wurden so davon übermannt, dass sie dorthin gegangen sind. Dann hörst du Geschichten, dass welche nach Tibet gegangen sind. Also wohin? Da irgendwo auf die Berge, keine Ahnung. Je nach Tibet und dahin, dass Amerika das Evangelium bekommen hat, ist wegen den Herrnhutern. Dass Afrika das Evangelium bekommen hat, ist wegen den Herrnhutern. Das ist krass. Das ist, was dieser Austausch, der da passiert ist. Das ist das. Deswegen ist es gefährlich, das Abendmahl zu nehmen. Weil wenn du es richtig nimmst, übermannt dich das. Auf einmal packt dich Gott. Auf einmal packt dich Gott und sagt, pass mal auf, dazu bist du berufen. Und auf einmal sagst du, egal was es kostet, ich mache es. Egal was es kostet, habe ich Angst? Ja, aber meine Angst wurde dort umgetauscht in Frieden. Er wurde gekreuzigt. Hände, Arme, seine Stärke komplett weg. Die Arme und die Beine, beziehungsweise die Füße, das ist das Stärkste, was du hast an deinem ganzen Körper. Er hat seine Stärke, damit wir stark sein können. Jesus wurde durchbohrt. Und hier, jetzt passt mal auf, hier passiert das größte Wunder. Jesus sagt am Anfang, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und schaut mal, am Ende was passiert. Hier hast du zwei Angeklagte, links und rechts möglicherweise neben ihm. Der eine lästert Jesus. Du bist der, weißt, wie kannst du gekreuzigt sein und jemand lästern? Wie schlecht musst du sein? musst du sein, am Kreuz zu hängen. Und alles, was du denken kannst, ist derjenige, der würdig ist, derjenige, der keine Schuld hat, dich über ihn lustig zu machen. Wie schlecht musst du sein, am Kreuz diese Qualen zu erleben? Aber alles, was dir kommt an diesem Kreuz, in diesen ganzen Qualen, ist Jesus zu lästern. Und Jesus ist für ihn gestorben, weil er ihn so sehr geliebt hat. Barnabas war nicht würdig. Barnabas war nicht würdig. Barnabas hatte Glück. Barnabas war schuldig. Barnabas war schuldig. Barnabas, sorry. War schuldig. Barnabas war schuldig. Und er wusste, ha? Und Barabbas hat so viel Glück gehabt, dass Jesus vorbeikam und seine Schuld aufgenommen hat. Und er konnte es nicht fassen. Und Barabbas, in Glück ist er weggelaufen, aber er war schuldig. So sehr hat Jesus ihn geliebt. Jesus hat nicht gesagt, oh nein, für ihn nicht. Nein. Jesus wusste ganz genau, was er tut. Barabbas war so schlimm. Jeder wusste, er ist schuldig. Aber das Volk sagt, Barabbas, 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 Barabbas. Und Jesus sagt, auch für ihn bin ich gestorben. Geht ans Kreuz, in dieser Qual. Links neben ihm einer in Qual, rechts neben ihm einer mit Qual. Der so viel Qual erlebt, und er sagt, lästert noch Jesus. Wie schlecht musst du sein? Wie schlecht musst du sein? Und Jesus stirbt für ihn. Und dann ist hier einer rechts. Und schaut mal seine Wortwahl. Er sagt zu ihm, wie kannst du über, zu diesem Schlechtsacker, wie kannst du über ihn reden? Der ist unschuldig. Wir sind schuldig. Er sagt, wir sind schuldig. Wir sind schuldig. Wie kannst du über ihn reden? Der ist unschuldig. Red nicht so über ihn. Und er sagt zu ihm, Jesu Worte benutzt er, obwohl er Jesus davon nicht kannte. Er ist ja Jesus nicht. Sagt er, Jesus, in deinem Reich gedenke du meiner. Was passiert? Jesus sagt, gedenkt ihr meiner. Wenn ihr meiner gedenkt, gedenke ich. Und hier ist der Kreislauf, der Austausch vollendet. Und Jesus sagt zu ihm, schaut mal, dieser, der schuldig war, der selber von sich sagt, aber er hat seine Schuld bekannt. Und er sagt, Jesus, gedenke du meine. Und er sagt zu ihm, boah, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das, was Jesus getan hat. Jesus sagt, gedenke meine. Was Jesus dann sagt, ist, und jetzt gedenke ich euch. Und setze alles frei. Paradies ist etwas Fantastisches, Wundervolles. Als Paradies, als kleines Kind, obwohl ich keine Ahnung hatte, ich wollte immer nur ins Paradies. Immer nur, egal wie, aber ich weiß, Paradies ist gut. Paradies, Paradies, Paradies. Ich habe über das Paradies so viel nachgedacht, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe so viele Fragen über das Paradies gehabt und meine Oma und was weiß ich, immer Fragen gestellt. Ja, wie ist denn das mit Paradies? Wissen Sie, wie, kein Schmerz, nee. Ja, wissen Sie im Paradies, ist einfach nur schön. Ja, aber also ich will alles wissen vom Paradies. Da ist Paradies. Brot gebrochen, sein Tod. Blut vergossen, sein Tod. Wir gedenken seiner. In dem Moment kommen wir auf einen Austausch. Und Jesus sagt, jetzt gedenke ich deiner. Und auf einmal bist du auf der anderen Seite. Und deswegen sagt die Bibel, betet wie im Himmel so auf Erden. Warum? Weil wir es können. Weil wir es können. Weil wir wurden ausgetauscht. Wir wurden ausgetauscht. Wir haben seiner gedacht. Jetzt gedenkt er unser. Und hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich des Lichts seiner Liebe versetzt. Und wir sind diejenigen, die das Paradies freisetzen. Das ist der Austausch, der da passiert ist. Das ist das, was passiert, wenn wir das Brot brechen. Deswegen sagt er, so oft ihr es tut. Wir nehmen es zu uns, gedenken seines Todes und wir sehen, der Terror, den er empfangen hat, der Terror, den er erlebt hat, hat er von mir genommen. Die Wunden, die er hatte, die hat er von mir genommen. Die Qual, die er erlebt hat, hat er von mir genommen. Die Krankheit, die er erlebt hat, hat er von mir genommen. Wisst ihr was? Und dann am Ende, kurz bevor er stirbt, sagt er, Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Herr, warum hast du mich verlassen? Und viele verstehen das nicht. Ich verstehe nicht, wieso es viele nicht verstehen. Viele denken, Gott hat ihn verlassen. Nein, 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 er zitiert Psalm 22. Psalm 22 fängt so an. Und was ist Psalm 22? Die Verkündigung des Königreichs Gottes. Und er sagt, und nun, das Königreich Gottes ist nahe. Jeder, der will, nimmt es in Empfang. Jeder, der will, kann es haben. Jeder, der meiner gedenkt, dem gedenke ich. Und er wird mir das Paradies ausleben. Können wir das Abendmahl bringen? Wir werden gemeinsam das Abendmahl nehmen. Ist es der ungerechteste? Wieso lasst ihr zu, dass ich die ganze Predigt falsch deutsch rede? Der ungerechteste Austausch, den die Welt jemals gesehen hat und jemals sehen wird, ist da am Kreuz passiert. Das wirst du nie wieder erleben, das wirst du nie wieder sehen. Deswegen sagt Jesus, gedenkt meiner. Und der Kreislauf am Ende sagt, und jetzt gedenke ich deiner. Jetzt kannst du das Paradies auf Erden ausleben. Wir werden gemeinsam das Abendmahl zu uns nehmen. Und die Bibel sagt, dass wir, wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen, sollen wir würdig sein. Ist jemand von euch hungrig? Okay. Wenn wir es nehmen, ich bitte jeden wirklich, ich weiß nicht, wie die. Öffne dein Herz und lass Gott zu dir sprechen. Lass Gott dich überführen und sagen, Gott, wir wollen würdig hier an deinen Tisch kommen. Wenn du weißt, du folgst Jesus nicht so nach, wie du solltest, entscheide dich, ihm so nachzufolgen. Möglicherweise ist jetzt die Zeit, wo er dich begegnen möchte. Wo du weißt, hey Gott, ich will noch viel radikaler sein. Jetzt ist die Zeit, wo wir seines Todes gedenken, damit dieser ungerechteste Austausch passiert. Wir müssen nichts dafür tun, sondern es ist Jesus, der es für uns getan hat. Jesus, alles, was er getan hat, alles, was wir gesehen haben mit seiner Kreuzigung und diesem Weg, den er gegangen ist, das ist sowas von Ungerechtigkeit hoch 10. Aber er hat es für uns getan, damit er unserer gedenken kann. Wenn Unvergebenheit in deinem Herzen ist, Bitterkeit, wo du weißt, dass du berufen warst, Dinge zu tun, aber sie nicht getan hast, weil aus Lustlosigkeit war oder aus irgendwelchen Dingen, komm vor Gott und bitte ihn um Vergebung, lass dein Herz berühren. Wir wollen hier nach vorne kommen und wir wollen seiner gedenken, denn wenn wir seiner gedenken, geben wir ihm die Möglichkeit, dass er unser gedenkt. Halleluja, Vater, wir danken dir. Jesus, ja, wir sind unwürdig, Jesus. Und so wie Paulus es gesagt hat, ich bin der Größte unter allen Sündern. Vater, so kommen wir vor dich und sagen, Herr, nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit, nicht in unserem eigenen Recht, nicht in unserem eigenen Glauben kommen wir vor dich. Sondern Jesus, wir brauchen eine Begegnung mit dir, Jesus. Und wir kommen hier in Gemeinschaft, wollen wir herantreten, Herr. Und wir wollen deiner gedenken. Wir wollen deiner gedenken, deines Todes gedenken. Und verstehen und empfangen, was du für uns freigesetzt hast. Dass du all das freigesetzt hast. Dass die Bibel sagt, dass du so ausgesehen hast in Jesaja 53, dass niemand dich angucken wollte, weil dein Bild, wie du aussahst, das war einfach nur fürchterlich. Und das, was sie gesehen haben, sind eigentlich die Menschen. Das ist das, weil du musstest nicht so aussehen. Aber du hast unserer gedacht. So, Jesus, wenn wir hierher kommen, wollen wir deines Todes gedenken. Und wenn wir deines Todes gedenken, wollen wir Glauben empfangen, wollen wir Frieden empfangen, wollen wir Heilung empfangen, wollen wir Leidenschaft empfangen, Jesus. Wir wollen all diesen Austausch, den du bewirkt hast, den wollen wir empfangen, Jesus, um dein Königreich auszubreiten, um deinen Namen groß zu machen auf der ganzen Erde, Herr. Wir danken dir, Jesus. lasst uns von hinten nach vorne kommen und dann einfach, wenn die letzte Reihe nach vorne kommt, dann die vorletzte und so weiter, bis wir hier am Ende ankommen. Und jeder, der nach vorne kommt, soll sich ein Stück vom Leib reißen, vom Leib Brot reißen und einen Becher nehmen. Und wir wollen gemeinsam seines Todes gedenken.